Dann herzlich willkommen zu unserem Workshop Der Zufall im Rollenspiel und wir befinden uns immer noch auf der CyclopsCon 2020. Heute ist Samstag, der 18.04. und ja, mit mir dabei ist der Andreas, der gemeinsam mit mir den Workshop hier leiten wird. Vielen Dank auch an Patrick, der das Ganze technisch betreut und im Hintergrund die Aufnahme steuert. Das freut uns sehr und ich hoffe, dass wir jetzt uns so ungefähr 60 Minuten über den Zufall unterhalten können. Wenn Fragen auftauchen, bitte gerne den Chat benutzen. Ich wiederhole dann die Fragen und dann können wir darauf eingehen. Auch Zwischenkommentare sind gerne erwünscht. Können wir alles drauf eingehen. Es ist eher ein kleines Gespräch als ein fest vorbereiteter Gesprächsleitfaden. Dann schauen wir uns noch mal an, wie sieht's aus mit dem Zufall, Andreas? Ich habe hier ein Spannungsfeld von Kontrolle und Spannung. Genau. Das macht das Ganze so interessant, glaube ich.
Es ist ja, ich glaube, sehr viel von den Diskussionen, was die Leute im Rollenspiel wollen, ist, wenn man sich es mal ganz, ganz, ganz auf der Basis anguckt, ist es, wie viel Zufall wollen die Leute im Spiel drin haben. Die einen wollen mehr Kontrolle, weniger Zufall. Das ist dann, wenn sehr viel Arbeit in den Charakter gesteckt wird, wenn man ein sehr komplexes System hat, wo man einfach 2 Tage braucht, um die Figur wirklich so gebaut zu haben, dass er einem gefällt. Bestimmte Grundeinstellungen, was Spannung ist und was ich gern möchte.
Wenn du auch ungefähr weißt, wo es hingehen soll.
Sowas irgendwie. Oder wenn ich ein System habe, wo es sehr großen Spaß macht, die Steigerung des Charakters sich anzugucken, dann möchte ich halt auch nicht, dass ich alle 4 Spielabende wieder von vorne anfangen muss. Sowas. Das ist dann die eine Seite, die weniger Zufall wollen und mehr Kontrolle. Und die andere Seite ist halt, der Zufall bringt halt Spannung. Und durch die Spannung Spannung ist halt was viele Leute gerne mögen. Also ich zum Beispiel. Ich mag es also lieber, wenn ein System ein bisschen zufälliger ist. Sowas wie Dungeon Slayers oder Warhammer oder Savage Worlds oder so, wo man mit explodierenden Würfeln arbeitet.
Deadlands auch, das alte Deadlands.
Das alte Deadlands, genau so. Da kann es halt eben passieren, dass man mit einem wahnsinnig guten Treffer den Endgegner nach dem zweiten Treffer weghaut. Das kann aber halt auch umgekehrt passieren, dass man selber weghaut. Da muss man gucken. Zufall ist der Teil von Rollenspiel, der das Spiel ausmacht. Wir bräuchten keine Würfel und keine Zufallsmechanismen im Kampf und so weiter, wenn es nur auf die Geschichte und auf die Erzählung ankommt. Und was wir uns hier jetzt halt mal angucken wollen, ist, wie man den Zufall eventuell dann doch noch kontrollieren kann. Weil es ist so, der Nachteil von Zufall ist natürlich, dass das Ergebnis zufällig ist. Das heißt, das kann cool sein, das kann auch enttäuschend sein. Also ich kann durch Pech sterben, wenn der Zufall es so will, in einer Situation, die noch nicht mal sehr spannend war, in einer Situation im Abenteuer, wo es einfach überhaupt nicht reinpasst und das macht bei allen so ein bisschen schlechte Stimmung, ne, weil ich einfach Pech hatte und das halt blöd war oder wie es ein Kumpel von mir in einem Dungeon Slayers Abenteuer erlebt hat. Der hat eine Tür aufgemacht, dahinter waren Zombies, die haben die Initiative gewonnen, haben irgendwie 2-mal geslayed und seine Figur war tot. Und er hatte keine Chance, null. Er hat einfach die Tür aufgemacht und war tot. Das kann bei Systemen, die sehr zufällig sind, passieren. Das kann enttäuschend sein. Auf der anderen Seite sorgen solche Sachen dann natürlich dafür. An seinem Scheitern kann man seine Erfolge messen und daran wird dann auch die Spannung gemessen. Wenn man nicht scheitern kann, ist es auch nicht spannend. Und das heißt, man muss ab und zu mal mit so einer Enttäuschung vielleicht leben oder die halt einfach mit den Schultern wegzucken, damit man die Spannung ins Spiel kriegt. Das ist etwas, was ich persönlich lieber mag als das sehr vorgegebene oder das sehr durchgeplante. Ich bin bei DSA mal gerettet worden. Der Ritter, der mich da fast umgebracht hätte, da haben wir schon gewitzelt, dass der eigentlich einen Superman-S auf seiner Rüstung haben müsste, weil der hat irgendwie alles überlebt. Der ist eine 5 Meter hohe Klippe ins Meer gefallen, in einer Plattenrüstung. Hat dann irgendwie alle Proben geschafft und ist nicht nur nicht ersoffen und war unten halb tot, sondern der ist dann auch die Felswand wieder hochgeklettert. Hat sich oben irgendwie mit seinem Heiltrank, den er dabei hatte, wieder geheilt und ist dann also fast geheilt aus dem Nichts wieder aufgetaucht, um mich weiter zu vermöbeln, wo ich ihn eigentlich schon besiegt geglaubt hatte. Und der hätte mich getötet, wenn nicht auf einmal die Kavallerie aufgetaucht wäre. Und ich persönlich fand das enttäuschend. Ich fand die Kavallerie nicht gut in dem Fall. Es war Pech. Ich musste mir vom Spielleiter auch erklären lassen, warum das überhaupt doch nur ansatzweise realistisch war, was da passiert ist. Das war halt einfach nach Regeln. Er hat halt die passenden Proben gewürfelt und der hat halt immer Glück gehabt. Und insofern wäre ich an dieser Stelle gern gestorben. Obwohl das mein Druide war, den ich 98 entworfen habe. Und ich glaube, die Situation war 2012 oder so. Also ich hatte den lange an der Backe und der wäre da nicht hin gewesen. So war es für mich so ein bisschen lauer Nachgeschmack.
Ich würde dir jetzt gerne noch eine Frage stellen und dann muss ich einmal kurz den realen Zufall hier aufnehmen, denn mir ist eine Wasserflasche gerade umgekippt und ich muss mal ganz kurz was zum Aufwischen holen. Darum stelle ich dir jetzt die Frage, die sich anschließt. Also ich sehe eigentlich beide Stile als, das sind ja die Extrempositionen, sozusagen alles ist völlig zufällig und alles ist irgendwie vorherbestimmt. Aber es gibt ja so Mittelwege. Und die Frage ist natürlich auch, wie kontrolliere ich den Zufall? Auch DCC, was ja viel über Zufall läuft, ist ja nicht völlig komplett zufällig. Also es ist ja nicht so, als ob du irgendwie gar nichts beeinflussen kannst. Du kannst deine Glückspunkte benutzen, du kannst deine Attribute verbrennen, ne? Also sowas, das ist ja alles schon drin. Ne? Also es gibt ja Methoden, um das zu machen. Ich erinnere mich an John Wick, der sich immer vor dem Whiff-Factor gefürchtet hat, beziehungsweise ihn scheiße fand. Das war nämlich das Ding, wenn du dein Oberbösewicht endlich eingekesselt hast und dann kannst du ihn endlich, du rächst endlich deine Familie und dann würfelst du mit dem W20 und du würfelst die 1 und es ist ja Patzer. Und da gab es dann schon den Weg, irgendwie Heldenpunkte einzusetzen oder was auch immer. Und welche Methoden gibt es denn, um den Zufall zu kontrollieren? Und mit diesen Worten kämpfe ich mal kurz gegen die Überflutung.
Kämpf mal kurz gegen die Überflutung. Ich würde sagen, gegen Zufall ist ja prinzipiell nichts einzuwenden. Ne? Man muss halt gucken, wie man ihn einsetzt und wann man ihn einsetzt. DCC arbeitet trotz der Punkte und trotz der Kleinen mit sehr viel Zufall. Und in dem Fall ist bei DCC ist das so konsequent umgesetzt, die Zufallsgeschichte, dass der Zufall quasi der Gleichmacher ist. Wir haben 3 bis 4 völlig zufällig erstellte Charaktere, die in das erste Abenteuer gehen. Und einer von denen oder zwei von denen überleben, die kommen dann in die erste Stufe. Das ist prinzipiell erstmal, die Charaktere sind komplett zufällig. Der Einfluss der Spieler ist dann, welche von meinen 4 Leuten setze ich denn jetzt große Gefahren aus, welchen setze ich kleine Gefahren aus. Und wenn ich halt einmal sehr viel Glück beim Würfeln hatte und gern möchte, dass der überlebt, dann setze ich den halt der kleinen Gefahr aus. Ich kann aber trotzdem Pech haben, dass der stirbt, weil halt je nach Abenteuer kann sowas dann halt auch mal passieren. Später, wenn Zaubersprüche gemacht werden, wir können das, indem wir Attributpunkte verbrennen, können wir das beeinflussen. Trotzdem ist es natürlich immer noch eine Probe mit einem W20 meistens, mit einem sehr großen Ausschlag, die beeinflusst, wie gut der Zauber ist. Auch das ist sehr, sehr zufällig. Und wenn man da Pech hat, dann kriegt man Nachteile, kriegt entweder Ungnade, wenn man Kleriker ist, oder Verderbnis, wenn man Magier ist. Und wenn man Verderbnis kriegt und so still vor sich hin mutiert, ist das auch wieder komplett zufällig, ob die Verderbnis mich halt verkrüppelt oder ob die Verderbnis vielleicht erstmal nur eine Kleinigkeit ist, die gut weiterzuspielen ist. Und man entwickelt sich dann. Also bei DCC ist es so viel Zufall, dass es alles so ein bisschen als
ja, es nivelliert. Es war eine Trickfrage, die ich gestellt habe. Genau. Könnte man sagen. Gleichzeitig ist natürlich auch der Faktor bei DCC oder eben auch bei Spielen wie eben Deadlands oder sowas. Die Spieler wissen natürlich auch um den Zufall. Du weißt natürlich, dass das existiert. Gleiches gilt natürlich dann auch für die Zufallstabelle. Das hatten wir gerade im Dungeon Workshop zum Beispiel. Dass du, als du gesagt hattest, ja, wir können natürlich den nächsten Raum untersuchen, in dem sich die Sarkophage mit den Smaragdaugen befinden, aber dann sagt der Spielleiter, das bedeutet aber, ihr seid 20 Minuten wieder beschäftigt. Das heißt, ich darf einmal auf meiner Tabelle würfeln.
Genau. Auch da haben wir wieder die Spannung, ist halt, wenn die Spieler ungefähr wissen, was auf der Tabelle draufsteht, wenn es eine grobe Idee haben und sie vor einem Ergebnis davor Angst haben, ist es sehr spannend. Und auch da kann es eben sein, da kann man Pech haben und das kommt zu einem ganz ungünstigen Augenblick, dieses eine Würfelergebnis, was bedeutet, dass alle sterben. Kann passieren. Ja. Ist dann halt ärgerlich in dem Fall, aber ist auch sehr spannend. Und wenn die nicht sterben können, stirbt damit die Spannung. Die Frage ist jetzt, wie kontrolliere ich das? Also ich persönlich mag sehr viel Zufall. Ich finde das schön. Ich möchte aber natürlich diese enttäuschenden Situationen, wo einfach in blöden Situationen irgendwas Fusseliges passiert, was die Stimmung kaputt macht, das möchte ich minimieren. Und die Kontrolle ist, dass ich als Spielleiter zwar den Zufall benutzen kann und natürlich auch innerhalb der Regeln, die Regeln sind ja vorgegeben, dass ich als Spielleiter aber entscheiden kann, A, wann setze ich den Zufall ein und B, was sind die Auswirkungen des Zufalls. Wir sind wieder in dem Teil von vorher. Es steht und fällt alles mit dem Spielerwissen. Wenn ich den Spielern als Spielleiter vor dem Würfelwurf klar mache, was der Würfelwurf bedeutet, können die sich entscheiden, ob sie den Würfelwurf machen wollen oder nicht. Damit nehmen wir den Zufall raus und können dann entsprechend ihre Schritte lenken und sind dann aber nicht enttäuscht oder sauer, wenn ein schlechtes Ergebnis kommt, weil der Spielleiter ihnen ja vorher die Wahl gelassen hat. Nehmen wir das einfachste Beispiel, die Probe, um im Abenteuer weitermachen zu dürfen. Es ist ein Beyond-the-Wall-Abenteuer und wir wissen genau, hinter der Mauer ist das Abenteuer. Und die Kamera stehen jetzt vor der Mauer und kommen nicht rüber. Und man muss klettern. Ne? Das ist eine 3 Meter hohe Mauer, die hat vielleicht irgendwie so, ne? Und die ist aber 10 Kilometer in die eine und in die andere Richtung, keine Ahnung, was auch immer. Von mir ist die chinesische Mauer, die ist ein bisschen höher. Man muss da irgendwie rüberkommen und jetzt ist die Probe und die Probe wird versaut, es kommt keiner hoch, Abenteuer vorbei, weil jetzt geht ja dahinter weiter. Das ist das schlechtestmögliche Beispiel für eingesetzten Zufall. Weil es stoppt das Abenteuer, es ist langweilig, es ist keinerlei Spannung im Würfelwurf, sondern es ist einfach nur, es ist einfach Quatsch.
Es ist konsequenzlos. Also es ist ja, die einzige Konsequenz.
Beziehungsweise die Konsequenz ist halt, wir können nicht weiterspielen.
Das wäre niemand.
Zweites Beispiel ist das Detektivabenteuer, wo die wichtige Information hinter einer Probe versteckt ist.
Ja,
wenn ich jedenfalls den einzigen wichtigsten Zeugen mit einer Überredenprobe überreden muss, mir die einzige wichtige Information zu geben, um weitermachen zu können, und ich vergeige die Probe, ist das Abenteuer vorbei. Dann ist dann hinterher ein wahnsinniges Strampeln und Hinbiegen vom Spielleiter und alle trampeln und bewegen sich irgendwie und machen Wassertreten und irgendwie versuchen sich da und dann am Ende kriegen sie die Informationen halt doch und kommen rüber und das nützt niemandem. Wenn wir aber den Zufall uns vorher, wenn uns als Spielleiter das klar ist, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können die Probe weglassen. Wir können sagen, das Abenteuer geht hinter der Mauer weiter. Wie wollt ihr über die Mauer? Dann können sich die Spieler irgendwas ausdenken. Die können, Holzblöcke nehmen und in die Furchen reinhämmern. Die können ein Seil rüberwerfen. Die können einen Wurfanker nehmen. Die können Räuberleiter machen. Die können sich gegenseitig auf die Schultern klettern. Was auch immer. Dann hat man Erzählungen und hat Entscheidungen und so. Und man würfelt einfach nicht. Weil man sagt, sobald die Spieler sich was ausdenken, kommen sie drüber. Ende aus. Dann hat man sogar ein ganz spannendes Spiel. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, den Spielern die Konsequenzen vorher zu sagen, die Konsequenzen entsprechend festzulegen. Das heißt, man sagt den Spielern, alles klar, Leute, ihr könnt da natürlich rüberklettern, weil das Abenteuer geht ja dahinter weiter. Aber wenn ihr die Probe versaut, derjenige, der vorklettert mit dem Seil, muss eben da hoch. Und wenn er die Probe vergeigt, fällt er einmal runter und kriegt Schaden. Oder er kommt zwar rüber, aber er verbraucht sämtliche Kletterhaken, weil das, ne, und die sind dann hinterher weg. Ihr habt keine mehr. Oder ihr kriegt das Seil schabt sich durch und ihr könnt das hinterher nicht mehr weiter benutzen. Oder ihr verstaucht euch den Fuß oder was auch immer. Einfach nur festzulegen, was auf beiden Seiten der Probe oder auf beiden Seiten des Würfelwurfs passiert, ist eine Möglichkeit, den Zufall zu kontrollieren. Und was eben wichtig dabei ist, ist, dass die Spieler das wissen. Man muss das nicht immer machen, dass die Spieler das wissen, aber es ist halt schön, weil es fördert die Spannung und wenn es nicht klappt, ist dann halt die Enttäuschung nicht so groß.
Es ist natürlich eine Form des Spiels, bei der man einmal die vierte Mauer durchbricht. Die Immersion kommt dann sozusagen ein wenig ins Straucheln bei dieser Situation, da man kurz sich wieder vergewissert, wir spielen hier gerade ein Spiel. Ich finde das aber nicht schlimm. Also für mich ist in den vielen Jahren, die ich jetzt Rollenspiele spiele, dieser Ansatz, hey, am Ende sitzen wir aber auch am Tisch und spielen ein Spiel, eigentlich der interessantere Ansatz, weil dadurch sich eben solche Möglichkeiten offenbaren und viele Probleme sich einfach dadurch bereinigen lassen, dass man einmal kurz sagt, wie die Situation gerade ist. Wie beispielsweise, wenn ihr die Mauer erklettern wollt, ist das und das die Konsequenz. Wenn ihr mit dem Auftraggeber verhandelt, dann wird der Auftraggeber euch nicht anlügen oder so etwas. Ne? Oder eben, er erscheint sehr zwielichtig.
Klar, je nach Situation durchbricht man die vierte Wand. Aber man muss das gar nicht unbedingt. Weil die Charaktere sind ja, wenn sie nicht gerade einen Trichter spielen, durchaus erfahrene Abenteuer. Es gibt diesen Effekt, was Robin Laws für seinen Trail of Cthulhu und für die Gumshoe-Sache gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie er es wörtlich nennt, aber es ist der Wir-sind-Profis-Effekt. Nämlich, es ist einfach eine Situation, auf die Profis drauf gucken und die Profis, die können einschätzen, was da passiert. Und wenn ein Profi-Dieb, ein Fassadenkletterer, sich eine Mauer anguckt, dann kann der einschätzen, ja, ich komme da rüber, aber ich weiß nicht genau wann. Und dummerweise ist hinter uns die Horde Orks. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig rüberkomme, müssen wir halt mal gucken, ob ich alle rübergezogen kriege, bevor die Orks da sind. Das ist dann die Probe oder der Wurf.
Und gleichzeitig ist es dann eben auch so, dass bei einer Situation, die völlig unter meiner Kontrolle ist, es überhaupt keinen Grund gibt zu würfeln, weil ich bin ja Profi.
Genau, ne? Man kann die Probe einfach weglassen. Also ich würde mal sagen, wenn man den Zufall kontrollieren will, wenn man also den zur Spannung einsetzen will, ohne das Risiko zu haben oder nur selten das Risiko zu haben, dass was Enttäuschendes passiert, dann sollte man kontrollieren, dass wann und dass welche Konsequenz. Mhm. Das lässt sich als Spielleiter in jedem System, zumindest in Ansätzen, lässt sich das kontrollieren. Also wenn die Charaktere in einen Kampf reingehen bei Savage Worlds und der ist super gepanzert oder was auch immer und die wissen haargenau, wir brauchen sehr viel Glück, um denen überhaupt Schaden zuzufügen, dann ist das was, was die Profi-Charaktere merken. Und dann kann man als Spielleiter sagen, Leute, das und das ist die Situation. Um überhaupt durch die Rüstung durchzukommen und um den zu verletzen, braucht er sehr viel Glück. Dann können die Spieler sich ausdenken, wie sie ihr Glück beeinflussen können. Wie sie, was für Tricks sie anwenden, um durch die Rüstung durchzukommen. Andersrum, wenn man gegen einen Riesen bei Dungeon Crawl Classics kämpft, ist es halt auch sehr viel Glück, was da passiert. Bei Riesen ist das nämlich so geregelt, der Grundschaden von denen, der ist gar nicht so hoch. Die haben aber eine ca. 25%ige Chance, einen kritischen Treffer zu machen. Und einen kritischen Treffer von einem Riesen möchte man, Leute, die das Regelwerk haben, mögen mal auf die Tabelle gucken, möchte man nicht abkriegen. Man ist hinterher 20 Zentimeter kürzer, weil man einen auf den Kopf gekriegt hat, über in den Boden gestampft, Rückgrat gebrochen, völlig zermanscht, ich weiß es nicht was, ist alles dabei. Und man weiß haargenau, wenn ich gegen dieses riesige Monster mit der Megakeule kämpfe, dann ist halt einfach die Chance, dass ich einen verpult kriege und dabei draufgehe, sehr hoch. Und wenn ich das als Spielleiter vorher einfach mal andeute, oder den Spielern sogar sage, man muss ja nicht sagen, Leute, die kritische Tabelle ist sehr hoch, wenn man die Immersion nicht gefährden möchte. Man kann aber sagen, Leute, ihr könnt zwar da ziemlich häufig ausweichen, aber wenn die Viecher treffen, seid ihr euch ziemlich sicher, das tut richtig weh. Und dann überlegen, wegzulaufen. Und wenn dann einer mal drauf geht, wussten sie aber, worauf sie sich einlassen. Und die Enttäuschung ist nicht. Also das, wann setze ich den Zufall ein und wie vermittle ich den Spielern die Konsequenz, ist meiner Meinung nach das Nonplusultra oder beziehungsweise das, das Hauptaugenmerk auf den Zufall, wie kann ich den positiv einsetzen?
Bei der Charaktererschaffung spielt der Zufall ja auch eine Rolle. Also wenn der Riese dich gerade in den Boden gerammt hat, dann musst du einen neuen Charakter erschaffen. Und dann geht's natürlich dann darum, wie werden bei den Oldschool-Systemen oder auch bei DCC werden ja eben die Attribute und der Beruf und so weiter, die werden ja alle zufällig ausgewürfelt. Mhm. Es gibt ja zahllose Möglichkeiten, wie ich Attribute auswürfeln kann. Und jeder OSR-Klon hat nochmal eine eigene Variante, wie er das machen möchte. Mit ganz ungewöhnlichen Sachen, wie man würfelt nur W4er und addiert sie zusammen für das Attribut. Oder eben man würfelt einfach 3W6 und dann auch in Reihenfolge und so weiter. Wie siehst du denn da diesen Bereich des Zufalls? Denn das ist natürlich schon sehr extrem. Und da ist natürlich nichts gegen auszusetzen. Aber natürlich spielt man so einen Charakter im Idealfall ein bisschen länger. Und das prägt einen natürlich schon deutlich.
Ich nehme mal meine persönliche Meinung. Ich persönlich hänge nicht sehr an meinen Charakteren. Ich leite sehr viel. Ich spiele sehr viel One-Shots, wenn ich denn Spieler bin. Wenn da einer drauf geht, ist mir das egal, dann mache ich mir einen neuen. Ich möchte ein System haben, wo ich mir schnell eine neue Figur gebastelt habe. Ich brauche, wenn ich mit einer neuen Figur einsteige, auch nicht viel mehr als einen Beruf und vielleicht eine ausgewürfelte Charaktereigenschaft oder was auch immer, ein bisschen Ausrüstung. Und wie die Figur dann wird, ergibt sich im Spiel so. Das heißt, bei mir darf es ruhig zufällig sein, weil ich hänge halt nicht an der Figur. Ich finde es sehr spannend, wenn ich mit einer schlechten Figur coole Sachen mache. Wo ja. ich keinen Bock drauf hätte, ist, wenn meine Rampenlichtzeit darunter leidet, dass meine Figur schlechter ist. Das heißt, das hängt sehr, sehr, sehr stark dann auch wieder vom Regelsystem ab. Wenn ich ein Regelsystem habe, wo ein durchschnittlicher Kampf 1,5 Stunden dauert, Spielzeit, und ich aber eine Figur habe, die, weil sie Pech beim Auswürfeln hatte oder weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe, an Kämpfen eigentlich gar nicht teilnehmen kann, weil das System keine Möglichkeiten gibt, einer nicht kampfstarken Figur trotzdem Einfluss auf den Kampf zu nehmen, dann bedeutet das, dass ich mich wenigstens 1,5 Stunden am Spielabend langeweile, weil ein Kampf ist ja fast immer dabei, und da habe ich dann keinen Bock drauf. Ich mag den Zufall bei der Charaktererschaffung sehr gerne. Bei DCC ist er ja einfach gefeiert. Dadurch, dass ich die 4 Deppen habe und dann im Endeffekt selber so ein bisschen entscheide, welche von denen überlebt, habe ich nach dem Trichter ein ganz anderes Verhältnis zu meiner einen Figur, die da überlebt hat, und spiele die auch sehr gerne. Insofern, da ist es ja ganz andere Grundsituation. Bei den Oldschool-Spielen ist so ein bisschen hin und her. Was ich wahrhaftig nicht so gern mag, ist das Punkte verteilen. Gerade wenn man irgendwie Boni bis +3 hat auf die jeweiligen Sachen, also die etwas höheren Boni, dann ist es halt schon, naja, dann sind halt alle Kämpfer wahnsinnig stark und haben dann alle ihren +3-Bonus bei ihren Nahkampfangriffen und alle, weiß ich nicht was, und dann gibt's halt Dump-Stats, die einfach relativ wenig Einfluss aufs Spiel haben. weil sie relativ selten gewürfelt werden, sondern eher ausgespielt. Das klassische Charisma halt. Ne? Alle Leute haben immer nur Charisma maximal 10. So richtig viel Vorteile von einem hohen Charisma-Wert hat man dann im Spiel selten. Insofern wird da halt immer nur ein niedriger Wert reingesetzt. Das mag ich nicht so gerne. Ich finde so einen Mittelweg ganz gut. Also entweder ich bringe es alles ein bisschen in die Mitte, dass ich nicht 3W6 würfel, sondern 3W4 plus 3. Dann bin ich nicht von 3 bis 18, sondern 6 bis 15. Das ist halt maximal plus minus 1. Und ich bin bei Proben, wenn ich Attributsproben mache, immer noch in einem vernünftigen Bereich. Oder ich lege halt ein bisschen was fest. Also ich würfel aus, das habe ich mal irgendwo gelesen, im Blog fand ich eine ganz gute Idee. Man hat feste Werte. Den höchsten und den schlechtesten hat man ausgewürfelt und die anderen hat man festgelegt, damit man eben nicht diese Dumpstep-Geschichte hat. Ne, das heißt, wir wollen ja coole Leute haben, insofern nehmen wir überdurchschnittliche, ja, ich verteile 12, 13, 14, 15, 16 und von mir aus noch eine 8 oder sowas als ein schlechtestes, dann weiß ich halt, die 12 bis 16 sind ziemlich weit oben, 16 und 8 wird ausgewürfelt und die mittleren entscheide ich dann und kann die entsprechend verteilen. Also wenn ich den Kämpfer habe und der hat dann dummerweise die 8 bei Stärke gewürfelt, dann kann ich mir halt überlegen, naja gut, dann nehme ich halt einen Kämpfer, der Fernkämpfer ist und dann packe ich die 15 auf Geschicklichkeit oder irgendwie sowas, wenn wir im OSR-System bleiben wollen.
Es ist gerade sehr technisch, aber ich würde gerne einen Aspekt noch aufgreifen, der bei den OSR-Systemen eigentlich dafür sorgt, dass ich das gar nicht so wahnsinnig schlimm finde, wenn die Attribute irgendwie ein bisschen schlechter sind oder sagen wir mal unterdurchschnittlich, weil du natürlich nur eine Verteilung hast von plus minus 0, von plus 3 bis minus 3. Ja. Und die oberen plus 3 sind ja dann schon sehr selten eigentlich. Das sind ja schon wirklich die hohen Sachen. Das ist ja bei den D&D 3.0 beziehungsweise 3.5 oder wahrscheinlich auch bei Pathfinder ist es ja anders. Da ging es ja dann immer rauf bis plus 4, weil immer zwei Attributspunkte waren ein Punkt auf dem Modifikator. Und da ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du einen Bereich hast, der dir wichtig ist, also gerade wenn du irgendwie eine Intelligenz hast, die irgendwie zu niedrig ist, um zu zaubern, dann leidest du natürlich schon ein bisschen darunter bei den Sachen. Und das ist ja hier mehr oder weniger ausgeschaltet, weil es nicht ganz so extrem ist. Plus diese Modifikatoren zählen ja auch nicht so auf so zahllose andere Sachen drauf, wie zum Beispiel irgendwie Fertigkeiten oder irgendwie sowas. Das gibt's ja alles nicht.
In vielen oder in den meisten D&D-artigen Oldschool-Dingern ist es halt, der Stärkebonus hat Einfluss auf Nahkampf und auf Schaden. Und der Geschicklichkeitsbonus hat Einfluss auf Rüstungsklasse und auf Fernkampf. Das sind schon sehr, sehr, sehr wichtige Sachen, weil der Kampf spielt ja nun mal eine Rolle. Klar wollen wir kreativ sein und wir wollen Interaktion haben, aber der Kampf ist ja trotzdem wichtig. Und da ist es halt schon ein Unterschied, ob ich als Kämpfer einen Bonus von 3 auf meine Nahkampfangriffe und auf den Schaden habe oder ob ich vielleicht minus 1 habe, weil ich Pech hatte beim Würfeln. Es gibt in dem alten OD&D, das von 1974, da gingen die Boni, ich glaube, bis maximal 1 hoch. Boni und Mali war nur 1. Da spielt das halt keine so große Rolle. Da ist einfach ein Bonus oder Malus von 1 einfach schon eine ziemlich große Sache gewesen, obwohl es halt nur ein 5% Unterschied ist. Unser Savage Worlds Continual Light, was man bei uns ja kostenlos runterladen kann.
Swords of Wizardry Continual Light.
Was habe ich gesagt?
Savage Worlds Continual
Light. Ah, bitteschön. Um Gottes Willen. Continual Light. Da ist es ja so geregelt, man würfelt die Attribute zwar aus und die haben im Spiel halt einfach den Einfluss, dass der Spielleiter darüber Entscheidungen trifft. Aber die Boni sind, wenn man 15 oder mehr hat, ist plus 1. Ende. Keine Mali, nichts Höheres als plus 1, gar nichts. Das finde ich wieder sehr schön. Dann gibt es dann halt diejenigen, die sagen, das hat doch dann eigentlich gar keine Auswirkung aufs Spiel. Dann ist es doch egal, ob ich Stärke 8 habe oder Stärke 14 habe. Nee, ist es natürlich nicht, weil wenn der Spielleiter das einfach im Auge behält, dann laufen halt Beschreibungen anders. Man sieht schwächlicher aus, man kann Leute nicht so leicht einschüchtern, man gewinnt nicht so leicht im Armdrücken, etc., etc. Oder eben bei Charisma ist halt auch das Gleiche. Ne? Ich habe zwar mit 6 Charisma, habe ich zwar keinen Malus, aber natürlich ist der mit Charisma 14 vielleicht eher derjenige, der sich an die Stadtwache wenden sollte, wenn er die um Gefallen bitten will. Das sind Sachen, die dann schon im Spiel Einfluss haben, man muss nicht zwangsläufig drauf würfeln.
Ja, wenn wir dann wieder im Spiel sind, dann gibt's ja die schon eingangs erwähnten Zufallsbegegnungen und die Zufallstabellen. Und ich denke, wir erzählen nichts Neues, dass wir wahrscheinlich beide große Fans sind von dieser Form von Tabellen und man sie eigentlich ja im Laufe der Zeit immer mehr wertschätzt, weil natürlich auch die Tabellen immer interessanter werden. Ne? Also wo es am Anfang eben einfach nur im Wald gibt's, Wölfe, Elche und einen roten Drachen, was natürlich dann auch schon eine gewisse Beschreibung sagt, dass dieser Wald eben so aufgebaut ist. Im Gegensatz zu dem anderen Wald, wo es Einhörner, Feen und einen grünen Drachen gibt. Das ist eben anderer Form vom Wald. Aber so eine Zufallstabelle sagt eben durchaus was aus. Auch diese sehr minimalistischen Sachen. Aber die sind natürlich bei weitem nicht so spannend, wie zum Beispiel Tabellen, die irgendwie etwas mehr dir an Input liefern.
Das, was jetzt jeder für sich entscheiden muss und was man auch ein bisschen ausprobieren muss, ist, wo ist denn der Vorteil bei der Tabelle, dass sie zufällig ist? Ja, je nach Spielstil kann man auch einfach eine Liste machen, die von oben nach unten abgearbeitet wird. Mein Beispiel, was ich mir irgendwann ausgedacht habe, was dann auch viel zu kompliziert war, um es wirklich mal irgendwo anzubringen, um über Railroading zu sprechen, ist für mich besagte Zufallstabelle. Ja, wir wissen genau, wir haben eine Reise durch die Wüste vor uns, die dauert 3 Tage. 2-mal am Tag wird eine Zufallsbegegnung ausgewürfelt und es passiert dann immer irgendwas. Und am Ende kommen wir an. So, die Spieler, die haben jetzt eigentlich nicht so die große Wahl, ob sie rechts oder links lang gehen, beziehungsweise sie können lang gehen, wo sie wollen. Das dauert dann halt mal einen halben Tag länger oder einen halben Tag kürzer. Es ist jetzt nicht wirklich ein Risiko. Es wird so oder so gewürfelt und so. Das heißt, die Entscheidung ist eigentlich nicht da. Wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich als Spielleiter vorher würfle und eine Liste mache oder ob ich während des Spiels würfle? Der Unterschied ist die Spielerinformation wieder mal. Block hat geschrieben, eine gute Tabelle ist die Tabelle, wo die Spieler wissen, A, wann sie gewürfelt werden und B, was ungefähr drauf ist. Und am besten noch, dass sie vor einem der Ergebnisse Angst hatten. Das haben wir ja gerade beim Dungeon auch schon gehabt. Ja, also wenn wir eine Zufallsbegegnung mit 10 verschiedenen Sachen drauf haben und wir sagen, wir würfeln nicht, ob was stattfindet oder nicht, sondern wir sagen einfach, keine Ahnung, wir würfeln alle 20 Minuten. Bei einer 1 bis 6 ist der Eintrag in der Tabelle jeweils leer, weil dann passiert einfach nichts. Bei 7 haben wir Ratten, bei 8 haben wir Riesenratten, bei 9 haben wir einen Ghoul, der, weil wir gerade in irgendeinem Grab gedingst sind, und bei 10 haben wir so einen Mega-Erzvampir oder irgendwie sowas. Also wenn die Spieler dann ungefähr eine Ahnung davon haben, dann ist so ein Wurf schon spannend, weil A, haben sie Einfluss darauf, wie lange bewegen wir uns dann jetzt hier durch die Gegend? Wollen wir vielleicht lieber immer dafür sorgen, dass wir noch abhauen können, falls der Vampir gewürfelt wird? Erforschen wir den einen Raum hier noch und gehen das Risiko ein, dass der auftaucht oder was? Und dann ist der Würfelwurf auf die Tabelle, ist der spannend. Wenn das alles geheim ist, die Spieler weder wissen, wann gewürfelt wird, noch was drauf ist, noch dass sie ein Ergebnis irgendwie spannend finden, kann man es auch lassen. Dann kann man auch einfach eine Liste von oben abarbeiten. Das ist dann auch meiner Meinung nach sogar der bessere Weg, weil dann kann man nämlich als Spielleiter trotzdem so ein bisschen die Stimmung am Tisch steuern und kann dann einfach die Begegnung weglassen. Wenn man sagt so, nee, die haben gerade alle, sind gerade alle im Modus, wir wollen nach Hause, dann kommen sie halt einfach nach Hause, ohne dass man würfelt.
Da ist auch nichts Schlechtes dran. Das funktioniert gut. Man muss eben auch schauen, wann man bereit ist, den Zufall eben einzusetzen, ne? Und eben welche Konsequenzen daraus erwachsen können.
Die nächste Sache ist, was ist eine gute Zufallstabelle halt? Gut, also jede kann gut sein, wenn die Spieler das will, das ist schon mal klar. Aber so eine Zufallstabelle ist halt auch irgendwie kondensierte Weltbeschreibung. Erst John Ross hat das, glaube ich, gesagt, oder bei ihm war es, glaube ich, eine Ausrüstungsliste. Eine gut gemachte Ausrüstungsliste sagt mehr über eine Stadt und über eine Gegend aus als 3 Seiten mit Beschreibungstext. Gilt halt auch für Zufallsbegegnungen. Die haben eine Aussage über die Welt. Der sprechende Riesenhecht, der bei Angelzeit gejagt wird, der ist zwar nicht auf der Zufallstabelle, aber der vermittelt natürlich ein ganz anderes Flair als der Riesenvampir aus John Sinclair mit dem großen D für Dracula auf der Stirn. Die fliegenden Riesenvampire von Dracula fand ich super als Kind. Ja, man kann mit so einer Zufallstabelle sehr kondensiert eine Welt beschreiben. Ne? Also wie Daniel schon sagte, ein Wald, auf dem bei der Tabelle Wölfe, Bären, Hirsche und Riesenspinnen, Riesenwaldspinnen sind, vermittelt ein ganz anderes Dings als ein Wald, auf dem Einhörner, Feen, sprechende Füchse und Eichhörnchen sind.
Ein anderer Faktor, den ich auch immer sehr wichtig finde bei den Tabellen, ist, wenn man sie tatsächlich am Spielabend einsetzen möchte, ist, dass die kondensiert sein müssen. Wenn die Tabelle über 18 Zeilen geht, ist das eigentlich zu schwer, sie sofort zu erfassen, worum es geht. Es sei denn, sie ist so aufgebaut, dass man danach noch einen Extrawurf macht oder so etwas. Also zum Beispiel, man würfelt aus, dass man dem Magier begegnet. Und dann würfelt man aus, ob das der Rubin, Smaragd, Amethyst oder Opalmagier ist. Mhm. Und je nachdem, welchen Edelstein er dann hat, umso andere Fähigkeiten hat er oder eine andere Gesinnung oder so etwas. Mhm. Das ist also durchaus möglich. Aber ansonsten, wenn die Tabelle dafür gedacht ist, nicht irgendwie vor dem Spielabend verwendet zu werden. Ne? Das ist was anderes. Da kann die Tabelle auch durchaus ein bisschen länger sein, wobei ich da auch da immer das Kurze bevorzuge. Aber wenn es irgendwie so ein Ding ist, dass man das im Spielabend einsetzen muss, dann muss das kurz sein. Das ist, das merkt man bei den Beyond the Wall-Tabellen zum Beispiel. Die sind kurz. Das sind 2-3 Zeilen und dann ist das durch.
Witzigerweise, ich bin ja ein großer Fan von solchen Tabellen, trotzdem scheitere ich regelmäßig, wenn ich die wirklich zufällig einsetze. Einmal das bisher gespielt. Wir hatten einen Riesenspaß. Das war richtig toll. Wir haben der grüne Mann aus König des Berges Abenteuerband gespielt. Das war wirklich toll. Gewürfelt habe ich relativ wenig. Ich habe halt bei dem Fest am Anfang, das Ganze geht ja mit so einem Dorffest los, wo irgendwie 1W20 oder 1W10 Sachen sind, die während des Festes passieren. Da habe ich 2-mal drauf gewürfelt. Und das 2. Mal hat dann schon Sachen in Gang gesetzt, die dann einfach von alleine fortliefen. Und auf den späteren Tabellen habe ich dann immer ausgesucht. Nicht komplett genommen, sondern ich habe einfach das ausgesucht, was gerade für mich funktioniert hat. Das ist einfach so ein Gefühl, ja. Das ist ein kompletter Zufall, wenn ich damit gerade nichts anfangen kann, wenn ich da quasi das nicht mein Vibe ist oder wie wir das auch immer ausdrücken wollen, gerade nicht meine Wellenlänge, dann ist das für mich persönlich relativ schwierig, dann da was Vernünftiges draus zu leiten. Während wenn ich einfach über die Tabelle drüber gucke und ich habe 8 Sachen zur Auswahl und einen davon springt nicht an, und sage, oh ja, hier, das wäre jetzt geil, dann nehme ich das halt einfach. Und die Möglichkeit ist ja bei Zufallstabellen immer, ne? Das ist, wenn wir sagen, dass so eine Zufallstabelle kondensierte Weltbeschreibung ist, ja, dann kann man das halt einfach auch als Weltbeschreibung nutzen und kann es so dann entsprechend ins Abenteuer einbringen.
Das ist wahr, ja. Einen Unterschied gibt es natürlich noch bei diesen mechanischen Sachen. Also bei DCC gibt es ja die Zaubertabellen, die sind ja sehr lang bei den Sachen, aber die funktionieren auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Wenn man da auswürfelt, dann sind die ja meistens eine Verbesserung des vorherigen Ergebnisses. Es gibt so 2-3 Zauber, da ist jeder Zauber irgendwie ein bisschen anders, also jeder Ergebnisgrad. Ich glaube, bei Seiltrick oder sowas kannst du irgendwie ganz verschiedene Sachen mit diesem Seil machen. Also es wird dann nicht immer besser, sondern du kannst unterschiedliche Sachen machen. Aber wenn du so ein klassisches Ding hast wie den Feuerball oder sowas oder magisches Geschoss, dann wird der eigentlich immer nur besser. Das heißt also, die Beschreibung des Zaubers bleibt irgendwie immer gleich. So kann man das Ding dann auch am Spieltisch einsetzen.
Ja, das ist dann ja wieder die Spannung am Spieltisch. Da habe ich dann natürlich als Spielleiter auf das Ergebnis keinen Einfluss, sondern da geht es darum, dass die Spieler die Konsequenz kennen, weil als Spieler, der ich den Zauber anwende, habe ich ja das Ergebnis vor mir liegen. Und weiß, was passiert, wenn ich würfle, ne, und dass das eventuell schiefgehen kann. Und ich kenne auch die Konsequenz von entweder Ungnade oder Verderbnis oder so. Ne, das sind alles Tabellen. Da kommt dann die Spannung daher, dass ich als Spielleiter entscheide, A, wann zauber ich, B, wie viele Punkte setze ich ein. Da habe ich dann ja auch nochmal Einfluss drauf. Und ich kenne die Konsequenzen. Das heißt, da geht es dann mehr um die Spannung und um den Informationsfluss und weniger um Zufallsbegegnung oder sowas. Da habe ich als Spielleiter keinen Einfluss drauf.
Ich habe noch einen weiteren Zufall, der sich gerade hier in meinem realen Leben erscheint. Es hat angefangen zu regnen. Ich muss kurz gucken, ob alle Fenster zu sind, weil ich Windows-Fenster habe und im Dachgeschoss lebe. Wettertabellen, Andreas. Hast du schon mal Wettertabellen eingesetzt,
während ich mal kurz gehe? Ich glaube, einmal zu Schulzeiten und die waren langweilig. Ich würde jetzt mal in die Runde fragen, hat denn irgendjemand noch eine Anmerkung zu Zufallstabellen oder was ich wahnsinnig spannend fände? Ist jemand dabei, der schon mal eine sehr enttäuschende Situation über Zufall gehabt hat oder irgendwas, was wahnsinnig gut funktioniert hat, wo der Zufall bewusst eingesetzt wurde? Also was wir eventuell hinterher selber einsetzen können für irgendwas. Hat irgendjemand etwas beizutragen im Chat oder von mir aus auch mündlich hier? Wir sind ja kleine Runde, da können wir auch reden.
Ja, klar, das geht natürlich auch. Oder jede andere Frage, ne? Also wenn jetzt irgendwie jemand noch eine Frage hat, gerne die Frage stellen. Wir können das natürlich gerne beantworten.
Scheint nichts zu sein.
Auch gut.
Auch was Gutes, ne? Genau, ja, klar. Beyond the Wall fand ich wirklich sehr spannend, weil ich habe halt das Abenteuer nicht komplett unvorbereitet, wie es möglich ist, gemacht, sondern ich habe halt einmal die Tabellen überflogen und dadurch wusste ich halt schon, was mich davon anspricht und was nicht. Weiß ich nicht, da reagiere ich vielleicht auch anders als andere Leute oder vielleicht reicht dann meine Kreativität nicht aus oder ich weiß es nicht. Aber zum Zufall war es das eigentlich. Also um das nochmal zusammenzufassen, ich würde sagen, wenn man den Zufall geschickt einsetzen will, dann überlegt man sich genau, wann man ihn einsetzt. Und wenn man den Zufall nicht haben will, setzt man ihn halt einfach nicht ein. Das ist der Punkt. Ich lass halt nicht würfeln, wenn ich das Ergebnis nicht mag. Ja, also ich sehe zu, dass ich jedes Ergebnis mag als Spielleiter beim Würfelergebnis. Ne, entweder weil es spannend ist oder weil es eine Konsequenz ist oder weil es irgendwas ist. Und wenn da ein Ergebnis mein Abenteuer kaputt macht, dann lasse ich halt an der Stelle einfach gar nicht würfeln. Da können wir vielleicht auch mal das berühmte Schummeln beim Würfeln. So ein Thema, was aufgegriffen wird. Und das ist halt die Spielleiter, die das Schummeln bevorzugen. Da soll jeder machen, was er will. Ne? Ich persönlich mag es nicht so. Aber ich habe das auch jahrelang gemacht und das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Die Spielleiter, die das Schummeln bevorzugen, die wollen die Kontrolle. Da geht's um Kontrolle der Story. Die mögen die enttäuschenden Ergebnisse nicht, die halt passieren können. Selbst wenn man sich noch so viel Mühe gibt. Und die schummeln dann halt, um diese Fälle zu verhindern. Ne? Der Endgegner soll nicht mit 2 Würfelwürfen erledigt werden. Ich erinnere mich noch an Shadowrun-Abenteuer. Ein riesen, ich weiß es nicht was. Und der Drache am Ende. Und dann der große Kampf gegen den Drachen. Und meine Güte, was hatten wir für Angst? Und was wurde das vorbereitet? Und am Ende war es so, wir wussten, wo der Drache ist. Wir konnten jeder einmal in den Gang springen, jeder einmal schießen. Drache tot, Showdown beendet. Das war's. Das war so, der Spielleiter war echt enttäuscht. Aber die Spieler fanden es alle geil, weil die sagten, hey, leichte Gewinnen ist auch manchmal ganz cool.
Das ist eben der andere Punkt. Ne? Also man unterschätzt natürlich auch dann diesen glorreichen Moment, ne? wo du dann als Spieler einfach mal richtig kompetent das Problem löst. Das ist so ein Faktor, der kommt sehr selten vor im Rollenspiel, weil ja immer ein neues Problem kommt, auf das man sich einstellen muss. Und das ist dann eigentlich auch ganz cool. Und wie gesagt, auch das, auch die Schummelei oder sowas. Die Frage ist dann eben immer, die ich mir dabei stelle, ist, warum wurde dann überhaupt gewürfelt? Also hätte man nicht einfach diesen Faktor machen können, ich lasse es dann einfach weg in dem Teil. Ich habe eine Vorstellung, wo ich hin möchte. Die Vorstellung kann ja auch richtig gut sein. Ne? Das ist ja nicht so, als ob das immer Quatsch ist oder so, ne? Sondern ich habe ja durchaus eine Idee, wo es hingeht. Und dann kann man da durchaus auch sagen, ja, an der Stelle wird eben nicht gewürfelt. Das ist eben so.
Ja, genau. Oder eben man verlässt mal die Spielebene und geht auf die Spielerebene. Und wenn man mal eine Situation hatte und man hat als Spielleiter einfach nicht drüber nachgedacht und stellt jetzt fest, so hupsi, jetzt haben wir hier eine vergeigte Probe von einem Spieler und das versaut mir alles, was ich hier hatte, dann tritt man einmal als Spielleiter aus der Welt heraus und sagt, liebe Leute, wir haben gerade hier die Situation, wir haben zwar jetzt hier diesen Patzer und so, aber das ist fürs Abenteuer total bescheuert. Ihr schafft das, aber sagt ihr mir doch mal bitte, was wir an negativen Konsequenzen haben können, weil die Probe versaut wurde. Und es geht trotzdem weiter. Man bringt den Spieler einmal ins Boot oder man denkt sich selber was aus und erklärt es den Spielern einfach. Das sollte nicht alle 10 Minuten passieren, aber ich glaube nicht, dass irgendein Spieler das übel nimmt. Oder wenn der Spieler das wirklich übel nimmt, dann sollte man überlegen, ob er in der Gruppe was zu suchen hat. Es ist so, sowas kann halt einfach passieren. Und man kann als Spielleiter mal aus dem Spieler raustreten und kann sagen, so und so ist es. Ja. Ne? Und ich persönlich bevorzuge es, zu entscheiden, wann gewürfelt wird und den Wurf dann aber offen zu machen.
Ich hätte noch eine kurze Frage. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin als Spielleiter gar nicht so sicher in dieser Zufallsgeschichte und würde mich da aber gerne mal rantrauen. Gibt es eine Art, wie man das üben könnte sozusagen? Also gibt es irgendwie eine Methode, wo du so langsam den Zufall mal einfließen lässt, um vielleicht auch nicht nur dich als Spielleiter bzw. Spielleiterin dich irgendwie ranzuführen, sondern auch an die ganze Spielgruppe, das dem mal so ein bisschen zugänglich zu machen?
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ja, na klar, die erste Sache ist, spielt DCC.
Gut, es kam 59,95 bei uns im Shop. Genau. Derzeit ist das PDF runtergesetzt, ja.
Ja, aber ohne Scheiß. Also ich habe schon ein oder zweimal jetzt erlebt, seit wir das rausgebracht haben, seit ich mich mit Leuten unterhalten habe, dass ich mega Skeptiker hatte, die gesagt haben, nee, das ist doch Quatsch, ich will nicht alles zufällig und ich will ja keinen Meatgrinder am Anfang und ich will keinen Trichter, alles Mist, ich will meine Figur aussuchen und so weiter, die dann aber den Trichter ausprobiert haben und das sehr cool fanden, weil es ja am Ende dann doch auf eine Entscheidung rausläuft vom Spieler. Insofern halte ich das sogar wirklich für eine gute Idee. Das ist jetzt nicht nur keine Werbung, sondern das würde ich sagen. Sonst würde ich mir, glaube ich, einfach Einzelpunkte raussuchen.
Ich hatte überlegt, so ein ganz einfaches Ding wäre, so eine Reisebegegnung einfach mal zu machen. Man macht sich irgendwie so eine kleine Tabelle und dann macht man einfach mal so eine Reisebegegnung. Und man weiß nicht, was eben erscheint. Aber dann kann man es zumindest mal testen.
Ja, das ist, oder man nimmt mal eine Standard-Zufallstabelle aus den passenden Regelwerken, die es ja häufig gibt. Und benutzt die einfach mal und gibt sich sehr große Mühe, das Ergebnis entsprechend spannend mit entsprechenden Konsequenzen zu improvisieren. Ja, also ich habe irgendwo einen Spielbericht gelesen, wo die Leute Insel des Schreckens gespielt haben. Der allererste Hexcrawl der Welt, der für die Expertenbox, die blaue Box, rausgekommen ist. Und der hat gesagt, das war total krass, wir haben 3-mal hintereinander den grünen Drachen gewürfelt. Und das war dann natürlich, die Frage ist das immer der gleiche grüne Drache? Natürlich, so viel geben. Und dann ist die Frage, warum taucht er denn immer wieder auf? Und was kann man denn damit machen? Und wieso? Und greift er denn an oder beobachtet er vielleicht nur? Oder fliegt er vielleicht nur rüber? Oder setzt er sich dann mal hin und sagt, was rennt ihr? Irgendwie sowas. Ja, genau. Dass man also so eine Zufallsbegegnung nimmt und sich ganz bewusst dran setzt, die Ergebnisse spontan zu interpretieren und gewinnbringend ins Spiel einzubringen mit mehr Konsequenzen als renne ich weg oder kämpfe ich.
Oder wie Britta hier auch gerade im Chat schrieb, man kann einfach mal auswürfeln, wie die Tiermenschen aussehen, zum Beispiel bei Segler auf sternenloser See. Oder was, das hatte mir der Daniel erzählt, der hat den Schatten des Dämonenfürst gespielt und da gibt es eine schöne Schatztabelle und der hat dann ausgewürfelt, dass die Charaktere ein Gefährt finden. Die hatten dann irgendwie so eine Dampfkutsche, die dann fortan das gesamte Abenteuer bzw. die gesamte Kampagne bestimmt hat, weil die natürlich überall mit ihrer Dampfkutsche durch die Gegend gefahren sind. Mhm. Ja, das ist großartig. Und dann kann man natürlich einfach mal auch so eine Schatztabelle auswürfen oder so. Und wenn einem die Dampfkutsche zu krass ist, kann man ja auch einfach was Kleineres machen. Wobei hatten wir in unserer Runde nicht so ein Mini-Konstrukt dann, was Frank dann bekommen hat?
Ja, aber prompt im nächsten Abenteuer Wache gestanden hat. Und
er musste das zurücklassen, weil das so langsam...
das hat irgendwie Gegner... Das war eine sehr, sehr schöne Szene übrigens. Ne? Das war, wie er gesagt hat, ja, der Kleine opfert sich. Ne? Und
genau.
Und so. Das war eine sehr schöne Szene. Bei Dungeon Slayers gibt es die Schatztabellen, wo die Monster, wenn die besiegt werden, wird ausgewürfelt, was sie für Schätze dabei haben. Und wenn man das die Spieler machen lässt, kann das einfach sehr spannend sein. Aber nämlich wieder genau das, die Spieler entscheiden, was da für Schätze liegen, beziehungsweise entscheiden nicht, sondern würfeln das selber aus und haben selber die Tabelle da liegen und die sehen dann halt so, oh Mann, hier ist ja geiler Scheiß, den möchte ich gern haben und dann würfeln sie aber trotzdem nur 1W6 Goldmünzen. Kann passieren. Aber kann halt auch der coole Kram sein, vielleicht auch der Kram, der viel mächtiger ist als das, was sie so normalerweise in die Finger kriegen würden, wenn der Spielleiter es bei Stufe 2 selbst entscheiden würde.
Aber das ist ja eigentlich genial. Du gibst diese Schatztabelle raus, die aus, sagen wir mal, 1W20 Ereignissen besteht. Und immer wenn du einen Raum durchsuchst, würfelst du auf derselben Schatztabelle.
Ja, genau.
Du willst natürlich das Zauberschwert haben am Ende. Ja. Und dann heißt es natürlich, nee, wir fahren jetzt durch zwei Räume. Nee, wir müssen ja weitergehen. Genau. Die Frage ist natürlich, da müssen dann relativ generische Dinge drauf sein und irgendwie 2, 3 Besonderheiten, die dann weg sind. Weil sonst würdest du ja 5 Zauberschwerter finden, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Kommt auf Zauberschwert an. Wenn das Zauberschwert verbraucht zum Beispiel, wäre es kein Problem.
Oh ja, das ist natürlich...
Außerdem hast du mehr als einen Charakter, die Leute können sich das teilen. Also ich habe mal irgendwann hier Runehammer Podcast, kann ich sehr empfehlen, ist Patreon für $1 im Monat, also plus Mehrwertsteuer $1,90 im Monat und man kriegt sehr, sehr coole exakt Loot-Tabellen von Index-Card-RPG. Wollte ich genau gerade erzählen. Das ist es. Und da hat einer gesagt, hier, lieber Hankerin, wie kriege ich denn das Schatzfinden cool? Und er hat gesagt, der Witz ist nicht, dass du irgendwie was Besonderes bei den Schätzen baust, sondern das Schwierige ist, dass man sich eine coole Loot-Tabelle vorher baut und dann einfach im Abenteuer nur noch entscheidet, wann wir drauf gewürfelt. Und dann können die Leute mit dem Film würfeln. Und dann ist da eben keiner Scheiß drin. Da sind häufig die Abenteueraufhänger direkt mit eingebaut. Ne? Also genau das. Die Loot-Tabellen von Index-Card-RPG, die sind schon sehr cool. Ja, so das zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine super einfache Übung für den Spielleiter, der Zufall mit reinbringen will. Dass er die Schätze komplett auswürfeln lässt. Charaktererschaffung mal mit so ein bisschen Zufall. Warum denn nicht? Dass man ein passendes Regelsystem raussucht. Vielleicht eins mit einfachen Regeln oder so.
Ja, Beyond the Wall ist ja zum Beispiel auch nicht schlecht. Ne?
So, genau, oder eben halt mal Beyond the Wall mal zu nehmen und einfach mal so ein Abenteuer so zu spielen, wie es da steht. Nämlich sich die Sachen vorher mal durchzulesen und dann mal gucken, ob nicht ab und zu mal würfeln auch funktioniert. Ich muss einmal improvisieren bei 7 Stunden Beyond the Wall. Alles andere habe ich einfach aus den Tabellen genommen. Ne? Und es war halt nur eine Frage, die ungeklärt war, nämlich wie kriegen die Charaktere raus, dass der grüne Mann Angst vor der, oder dass der die Farbe Rot nicht sieht. Da musste ich mir dann wahrhaftig eine Szene ausdenken, wo ein kleiner roter Kobold, der sehr geschwätzig ist, den Charakteren erzählt, dass er immer übersehen wird von dem grünen Mann. Und dann die Spiele auch gleichzeitig noch ein bisschen nerven. Aber das war das, was ich mir komplett ausdenken musste. Alles andere stand dann einfach da. Ich musste nur dem folgen, was ich vorher entschieden oder ausgewürfelt hatte.
Ja, ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, wir sind schamlos. Wir machen hier Eigenwerbung die ganze Zeit für alle, die das dann später nochmal hören. Hoffe ich natürlich, dass wir das ein oder andere hier erklären konnten zum Thema Zufall und danken dann alle für die Aufmerksamkeit hier im Chat und natürlich dann auch für alle, die das später mal hören werden. Damit kann ich zurück zu Patrick geben, der die Aufnahme jetzt stoppen kann. Und mit diesem abrupten Ende ist das Ende dieses Workshops erreicht. Ich danke allen fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.